Hallo und guten Tag. Heute gibt es eine kleine Extra-Ausgabe von Peters Literaturküche aus gegebenem Anlass. Noch bevor die russische Armee die Ukraine überfallen hat, hatte ich mit dem Erik Rundholz einen kleinen Text gelesen, Feder und Schwert von Rainer Maria Rilke. Ich habe ihn jetzt nochmal online gestellt, vielleicht machen die Worte ja ein wenig Hoffnung. Feder und Schwert. Ein Dialog. In der Ecke eines Zimmers stand ein Schwert. Die helle, stählerne Fläche seiner Klinge erglänzte, vom Strahle der Sonne berührt im rötlichen Scheine. Stolz hielt das Schwert Umschau im Zimmer. Es sah, dass alles sich an seinem Glanze weidete. Alles? Nicht doch. Dort auf dem Tische lag, müßig an ein Tintenfass gelehnt, eine Feder, der es nicht im Mindesten einfiel, sich vor der glitzernden Majestät jener Waffe zu beugen. Das ergrimmte das Schwert und es begann also zu sprechen.
»Wer bist du wohl, nichtswürdig Ding, dass du nicht gleich den anderen vor meinem Glanze dich beugst und ihn bewunderst? Sieh nur um dich. Alle Geräte stehen ehrfurchtsvoll in tiefes Dunkel gehüllt. Mich allein, mich hat die helle, beglückende Sonne zu ihrem Liebling erkoren. Sie belebt mich mit ihrem wonnigen Flammenkusse, und ich lohne ihr's, indem ich ihr Licht tausendfach wieder strahle. Mächtigen Fürsten nur ziemt es, in leuchtendem Gewande daherzuschreiten. Die Sonne kennt meine Macht, darum legt sie mir den königlichen Purpur ihrer Strahlen um die Schulter.«
Lächelnd erwiderte darauf die besonnene Feder, »Sieh doch, wie eitel und stolz du bist, wie du dich brüstest von dem erborgten Glanze. Sind wir doch beide, besinne dich, ganz nahe Verwandte. Beide hat uns die sorgsame Erde geboren. Beide sind wir im Urzustand vielleicht im selben Gebirge nebeneinander gestanden, Jahrtausende lang, bis der Menschen geschäftiger Fleiß die Ader des nützlichen Erzes, deren Bestandteile wir waren, entdeckte. Beide nahm man uns weg, beide sollten wir, ungefügte Kinder der rauen Natur, noch ober der Hitze der dampfenden Esse, unter des Hammers mächtigen Schlägen zu nützlichen Gliedern des irdischen Treibens umgeschaffen werden. Und so geschah es auch. Du wurdest ein Schwert, bekamst eine große und feste Spitze, ich eine Feder, wurde mit einer dünnen, zierlichen bedacht. Sollen wir wirklich schaffen und wirken, müssen wir uns die glänzende Spitze benetzen, du mit dem Blute, ich nur mit Tinte.«
»Diese Rede in gelehrtem Stile gehalten«, fiel nun das Schwert ein, »macht mich lachen fürwahr. Ist es doch gerade, als wollte die Maus, das kleine, nichtige Tierchen, ihre nahe Verwandtschaft mit dem Elefanten beweisen. Die spräche dann so wie du, denn auch sie hat gleich dem Elefanten vier Beine und hat sich sogar eines Rüssels zu rühmen. So könnte man glauben, sie seien zum wenigsten Vettern. Du hast, liebe Feder, sehr schlau und berechnend jetzt das nur genannt, worin ich dir gleiche. Ich aber will dir erzählen, was uns unterscheidet. Ich, das glänzende, stolze Schwert, werde um die Hüfte geschnallt von einem kühnen, edlen Ritter. Dich aber, dich steckt ein altes Schreiberlein hinter sein langes Eselsrohr. Mich erfasst mein Herr mit kräftiger Hand und trägt mich in die Reihen der Feinde. Ich führe ihn hindurch. Dich, beste Feder, führt dein Magister mit zitternder Hand über vergilbtes Pergament. Ich wüte furchtbar unter den Feinden, springe mutig, tollkühn bald her, bald hin, du kratzt in ewiger Monotonie über dein Pergament hin und wagst dich nicht ein Stückchen aus jenen Bahnen, die dir die führende Hand vorsichtig weist. Und endlich, endlich geht meine Kraft zu Ende, werde ich alt und schwach, dann ehrt man mich, wie es Helden geziemt, stellt mich im Ahnensaale zur Schau und bewundert mich. Was aber geschieht mit dir? Ist dein Herr mit dir unzufrieden? Wirst du alt? Und beginnst du mit dicken Strichen über das Papier hinzukreuchen? Packt er dich, entreißt dich dem Stiele, der dir die Stütze war, und wirft dich weg. Wenn er nicht Gnade übt und dich mit ein paar deiner Schwestern um wenige Kreuzer einem Trödler verkauft.
Du magst ja in mancher Beziehung, versetzt die Feder sehr ernst, so Unrecht nicht haben, dass man mich oft gering schätzt, ist wahr, ebenso wie, dass man mich, nachdem ich unbrauchbar geworden bin, sehr übel behandelt. Doch deswegen ist die Macht, die mir zu Gebote steht, solange ich arbeiten kann, keine geringe. Es kommt ja nur auf eine Wette an.
Du wolltest mir eine Wette anbieten? Lachte das übermütige Schwert.
Wofern du wagst, dieselbe anzunehmen.
Und ob ich sie annehme, versetzte das Schwert, dass ich noch immer nicht vom Lachen erholen konnte. Was gilt die Wette?
Die Feder aber setzte sich zurecht, nahm eine strenge Amtsmiene an und begann. Wir wollen wetten, dass ich imstande bin, dich zu hindern, deine Arbeit, dem Kampfe nachzugehen, wenn ich will.
Hoho, das klingt ja kühn.
Bist du's zufrieden?
Ich gehe darauf ein.
Nun wohl, sagt die Feder, lass uns sehen. Es waren wenig Minuten seit dem Abschlusse dieser Wette vergangen, als ein junger Mann im reichen Waffenkleide eintrat, das Schwert fasste und dasselbe anlegte. Hierauf betrachtete er wohlfällig die blanke Klinge. Von draußen erschallte heller Trompetenruf, Trommelwirbel. Es ging zur Schlacht. Eben wollte der junge Mann das Zimmer verlassen, als ein anderer, der eine hohe Stelle bekleiden musste, wie man aus seinem reichen Schmucke sah, eintrat. Der Junge verneigte sich tief vor ihm. Der Würdenträger war indes an dem Tische getreten, hatte die Feder erfasst und eilends etwas hingeschrieben. »Der Friedensvertrag ist schon unterzeichnet«, sagte er lächelnd. Der Jüngere stellte sein Schwert wieder in die Ecke und beide verließen das Zimmer. Auf dem Tische aber lag die Feder. Der Sonnenstrahl spielte mit ihr und ihr feuchtes Erz glitzerte hell. »Ziehst du nicht zum Kampfe, mein liebes Schwert?«, fragte sie lächelnd. Das Schwert aber stand still in der finsteren Ecke. »Ich glaube, es prahlt nie wieder.« Mit diesen Worten von Rainer Maria Rilke verabschiede ich mich. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal, euer Peter Fassbender.